MedMile Uncut, der Podcast über das Gesundheitswesen. Hier gibt es Meinungen und Persönlichkeiten, ungeschnitten.
Hallo zusammen, herzlich willkommen zum Podcast MedMile Uncut, dem Podcast eben von MedMile. Mein Name ist Florian Forsting. Und ich hatte das letzte Mal schon gesagt, in dem Job, den ich gerade machen darf, ist es ganz schön, dass man immer unterschiedliche Leute trifft. Und nach der ersten Folge mit einem Chefarzt, nämlich mit meinem Vater, haben wir viele positive Rückmeldungen bekommen, dass das doch ganz interessant ist, in so ein Chefarztleben mal ein bisschen reinzuhören. Und den Chefarzt, den ich heute zu Gast haben darf, ist Ulmer, beziehungsweise nicht Ulmer, aber ich glaube Bayer, darauf gehen wir nachher noch ein, ist aber Chefarzt der Radiologie in Ulm. Und ein Kunde erster Stunde von MedMile auch, was uns sehr glücklich macht. Und ich glaube, es gibt kaum eine Abteilung, die so gut und stetig auch mal MedMile benutzt. Das ist echt immer schön zu sehen. Vielen Dank, dass Sie heute da sind, Herr Professor Dr. Bär.
Ja, ganz herzlichen Dank, lieber Herr Forsting, finde ich super und ein tolles Format. Und ich habe ein bisschen reingehorcht, was Professor Forsting, also Michael, also Ihr Papa, ja. drei verschiedene Funktionen, Aufgaben, da gesagt hat, das kriegst du nicht hin, weil er ja richtig cool ist und das auch innovativ da in der Radiologie, aber da werden wir später nochmal dazu sicherlich kommen, was ist eine Innovation und wie geht es weiter und wie geht es voran, der ist ja ganz vorne dabei. Aber ich werde mein Bestes geben. Und ich finde es eine coole Sache, da mitwirken zu können.
Ja, ich freue mich. Ich freue mich, dass Sie als zweiter Chefarzt, glaube ich, jetzt, oder beziehungsweise letztes Mal, jetzt dritter, ehrlich gesagt, mit dabei sind und als Bayer auch eben. Ja? Sie sitzen ja in Bayern, Sie sind Ulmer. Ich habe gesehen, Sie haben auch in Bayern studiert und zwar nicht nur Medizin, sondern, wenn ich das richtig gesehen habe, auch Philosophie.
Genau, ganz richtig. Vielleicht muss ich am Anfang sagen, ich werde bezahlt von Baden-Württemberg. Wir haben ja den Sonderfall hier. Ulm sind die Baden-Württemberger und Neu-Ulm. Das sind die Bayern. Ich kann mich erinnern so vor, das war Prä-Corona, war Sting hier zum Konzert. Wir haben da eine große Arena, Wiley Park. Und dann hat er gesagt, ja, it's nice to be here where I'm in Ulm or New Ulm. And I wanted to have Tina Turner, da war sie noch unter uns, to bring with me. And she asked me, where to play? I told her, New Ulm or Ulm? I don't know. And then she said, no, I stay in Switzerland. Und alle gucken so ein bisschen, okay, geteilte Stadt durch die Donau. Und das bringt mich aber zurück, dass wir eben hier so, bin ich auch irgendwie mit der Donau, weil ich ein Stückchen weiter abwärts geboren bin in Regensburg. Da ist die Donau noch ein Stückchen größer. Was völlig richtig in Bayern drinnen ist.
Genau, das ist in Bayern, drin. In Ulm haben Sie ja recht, für uns Ruhrgebietler ist es halt immer so, alles was irgendwie nördlich, südlich ist, ist schon irgendwie Bayern, oder? Also für uns in Nordrhein-Westfalen. Aber genau, Sie sind in Regensburg geboren und dann eben, glaube ich, auch in Regensburg studiert oder in Würzburg studiert,
meine
ich.
Ja, genau, da war das gerade noch so, wir unterscheiden Medizin. Na, bei Juristen gibt es auch so ein bisschen, aber wir haben so auch so Unterteilungen. Eine Vorklinik heißt es bei uns und dann kommt die Klinik. Ja. Und die ersten zwei Jahre, die gab es da in Regensburg schon. Ist schon ein Weilchen her bei mir, Ende 80er Jahre. Und die Klinik gab es noch nicht, die Uniklinik. Die wurde gerade mal gebaut.
Ah, okay.
Da gab es gerade mal für die Nichtmediziner, die erschrecken, dann die Pathologie. Aber weiß ja, Pathologie, Rechtsmedizin, Börne und Münster und Tatort, ne? Ist wichtig, die gab es da schon mal als den Brückenkopf und der Rest kam hinten nach. Und wir haben immer gesagt, dann gab es Kinderlandverschickung innerhalb von Bayern. Man konnte schon wählen, also auch wenn Bayern sehr streng ist. Ne? Man durfte wählen, ob es dann so wurde, wusste man nicht so ganz. Und das war dann halt München, rechts und links der Isar oder Erlangen, Nürnberg und Würzburg. Und ich wollte auch noch nach Würzburg dahin verschlagen und ich hatte... Ja, das ist das Schöne in Regensburg, so ein Campus-Universität mit viel Grün dazwischen am Stadtrand, immer noch Stadtrand. Und ich fand da immer Philosophie ganz spannend, so wieso, weshalb, warum. Und da liefst du halt die Wiese zweimal runter an zwei Biergärten, Bayern halt, vorbei. Ja. Und schon war man mehr oder weniger heiteren Sinnes dann in der Philosophie. Und das habe ich dann auch weitergemacht in Würzburg.
Und einen kompletten Abschluss auch in Philosophie haben Sie auch gemacht, ne, glaube ich.
Nee, also ich habe, da ist Folgendes, da hast du natürlich die sogenannte Zwischenprüfung, die habe ich gemacht. Und der Schluss, da gab es noch keinen Master, das war alles noch vor Bologna, war es eine Doktorprüfung. Und ich habe die amtlich beglaubigte Zulassung, weil ich schon, und wenn ich einen Doktortitel in Medizin habe, dann darf ich sofort, also ich habe alle Scheine. Ja. Scheine sind wichtig, ne? So wie die Punkte heutzutage in Bologna, waren es damals die Scheine, Papier, damals. Und ich habe die Zulassung, dann könnte ich direkt Richtung Dr. Phil starten, wenn mir da ein tolles Thema und ein Betreuer einfallen würde.
Also falls jetzt jemand zuhört und sich denkt, wow, ich würde jetzt gerne den Herrn Bär mal promovieren nochmal und ihn zum Doktor machen, dann kann er sich, glaube ich, gerne bei Ihnen melden wahrscheinlich.
Genau, unbedingt. Aber vielleicht sollte man nochmal später dazu mehr. Ich habe so ungefähr 13 Jahre vor mir noch. Das braucht noch ein bisschen.
Das braucht noch ein bisschen, okay. Kann man ja schon mal irgendwie dann so kurz vorm Ruhestand machen, damit man dann noch was zu tun hat. Genau, ja, cool. Genau. Und dann habe ich gesehen, sind Sie ja auch in Würzburg geblieben und da dann auch Oberarzt geworden. Und was ich auch ganz interessant fand, war, es steht im Lebenslauf Ruf nach Göttingen, glaube ich, ja, aber abgelehnt. Ja. Wie ist das, wenn man, also die Karriere ist ja so gelaufen, irgendwie Sie haben studiert, haben Philosophie noch gleichzeitig gemacht, was ja irgendwie interessant ist, aber gut, in Würzburg gibt es so guten Wein, in Julospital ja unter anderem auch, dass man das, glaube ich, gut machen kann. Und dann sind Sie eben auch am Uniklinikum geblieben. Ja. Wussten Sie sofort, okay, ich mache Radiologie oder haben Sie sich gedacht, ich will eigentlich was ganz anderes machen und sind per Zufall bei den Radiologen gelandet?
Das war so halber Zufall. Ist vielleicht auch ganz spannend so, wie ist denn der Lebensweg? Man denkt immer, boah, ist geplant und jetzt ist er Professor oder was auch immer. Ich bin erstmal Arzt und Professor ist irgendwie weit hinten bei mir. Erstmal Arztzeit. Und der Weg selbst in die Medizin war eigentlich Zufall. Vielleicht jetzt springe ich von der Frage weg, aber ich komme wieder zurück zur Radiologie. Okay. Wenn man guckt, es geht, glaube ich, vielen so, vielleicht der Mehrzahl, so, zumindest bei uns so die 80er. Ich dachte, okay, und dann hat mich der Geschichtslehrer angesprochen vom Abi, Sie, Herr Bär, Lehrer ist super. Und da dachte ich, ja, Lehramt. Und dann war dann die Frage, wohin? Magst du Zivildienst oder Bundeswehr? War ja damals auch nur verpflichtend, entweder oder, außer drei Kinder. Da gab es so eine Wirbeling-Regelung. Der dritte wusste nicht mehr, wenn ich mich recht erinnere. Der vierte, wie auch immer.
Nee, ich glaube, der dritte. Ich glaube, der dritte musste nicht
mehr. Gell? Ja, war da. Und dann irgendwie, dass der Studienplatz irgendwie nicht zu weit nach hinten rutschte, immer noch Lehramt, eher Bundeswehr, bin ich zu den Panzern gekommen, dass ich da so nahtlos nach dem Abi irgendwie weiterkam, wird ja keiner vor einem Jahr, hätte es noch stark interessiert, war Gepard jetzt auf einmal wieder in aller Munde, also Flugabwehr, okay, damit kannst du leben, so defensiv und ja, ich hatte mir schon mal Sprunggelenk ziemlich zerdeppert. Das war so der erste medizinische Kontakt vielleicht so in der Jugend. Und Panzer musste ja rauf und runter klettern und auch mal springen können. Und da waren so Techniken zum Üben. Und ich habe es sehr gut machen wollen und bin da von den 3 Metern so mit freudiger Begeisterung runtergesprungen. Und dann lag ich am Boden und dann war das Sprunggelenk wieder ziemlich in vielen kleinen Teilen. Und dann lag ich erst mal rum. Da liegst du rum und denkst du, was jetzt? Und dann fand ich, wie die da rumliefen und dass nachts dann auch was los war, das fand ich einfach toll. Also später als Assistenzarzt im Nachtdienst fand ich es nur so toll, teilweise. Aber da so als Betroffener, als Patient, okay, das ist ja gut und ich hatte Zeit.
Also hier ist Action, dachten Sie.
Man liegt da und du denkst, na, und dann habe ich den Medizinertest gemacht, musste ja auch immer noch machen. Und das lief dann gut. Und dann, diese 3 Wochen im Krankenhaus, die haben einfach mich geprägt irgendwie.
Also Sie sind tatsächlich von der Patientenansicht quasi zum Arzt gekommen.
Ja, definitiv. Ja. Krass. Mit allen Höhen und Tiefen, wie die so sind.
Wow, okay, krass. Und dann sind sie eben nach 3 Wochen da wieder raus und haben sich gedacht, Lehramt, ja, der läuft nie nachts sich irgendwie durch die Schule, sondern ist irgendwie nicht so viel Action, sondern ich will hier, was war damals für eine Serie, Emergency Room vielleicht, irgendwie sowas, ich will eher sowas haben. Okay,
krass. Ja, genau. Da gab es sogar dazu vor ASEAN, das war eigentlich kein Thema so richtig, ja.
Also wirklich Patientenansicht. Ja. Okay, und dann eben angefangen, Medizin zu machen. Und dann im Medizinstudium haben sich wahrscheinlich schon überlegt, was will ich machen? Will ich jungen Soldaten oder Soldaten in Spee vielmehr das Sprunggelenk zusammenflicken? Oder will ich die Bilder von den Sprunggelenken angucken? Oder wie lief das da im Studium dann ab? Haben sich da schon überlegt, ich will Radiologe werden? Oder?
Ja, das war noch, also es waren zwei Dinge, glaube ich. Das eine dachte mir, okay, Radiologie, Bilder gucken, muss man überall können in der Medizin. Das hast du ganz naheliegend natürlich in der Chirurgie und gerade in der Unfallchirurgie, wie gerade so ein bisschen gestreift hier auch, aber überall, Onkologie, Neuro, Bind ist irgendwie immer mit dabei. Und es war aber dann, ich glaube, es ist meistens im Leben das Persönliche. Ja. Ein Wahlfach, also was es so zusätzlich machte, das war schon eigentlich ein pensionierter Radiologe, der da mit richtig Begeisterung und vor allem persönlich, und er hat es nicht übertrieben, so was denken Sie hier und dort und so ein paar lockere Sprüche und dann dachte man, das ist vielleicht ein cooles Fach. Und ich hatte nicht so, bei uns Mediziner musste ja schon im Studium so mal wo reinschmecken, Formulaturen nennt man das so ein bisschen und Krankenhaus, Pflegepraktikum, und da hatte ich mit der Radiologie nichts zu tun, aber es war der Professor Kuhlke und der mich da packte und dann habe ich mir gedacht, na, guckst du mal, wir haben in Medizin, das letzte Jahr ist das sogenannte praktische Jahr, es sind 3 Teile, ein Drittel Chirurgie, ein Drittel Innere, ein Drittel kannst du dir raussuchen, da habe ich Radiologie gewählt. Und so landete ich dort.
Ach krass, okay, und dann muss man ja sagen, dass sie sich spezialisiert haben auf Kinderradiologie, das ist ja auch eher selten in Deutschland, würde ich jetzt mal sagen, oder beziehungsweise überhaupt seltener. Ne? Ich glaube auch, dass Sie der einzige Lehrstuhlinhaber wahrscheinlich sind, der auf Kinderradiologie spezialisiert ist unter den Radiologen in Deutschland, würde ich jetzt mal tippen. Wie sind Sie darauf gekommen, dass Sie da dachten, das ist irgendwie was mir besonders viel Spaß macht?
Also Zufall und dass ich aktiv angesprochen wurde und das war das Glücksfall in meinem Leben, weil das wirklich, und ich glaube so vom Hintergrund, dass ich halt schon gern mit Patienten, mit Patientinnen umgehen, mit Menschen umgehen, sagen wir mal so im weitesten Sinn. Und du bist da in der Kinderradiologie sehr nah dran. Hatte ich auch zu meiner Frau gesagt, na, wie war es denn heute? Da sag ich, ganz viele glückliche und zufriedene. Du kriegst natürlich die Botschaft ja ungebremst zurück, je kleiner die Kinder sind natürlich, umso mehr sozialer.
Ungefiltert,
Und Verkleidung bei uns Erwachsenen drumherum ist es ungebremst. Natürlich auch der Unmut. Ja, du hast beides, du hast dann die Interaktion, es ist ja so das magische Dreieck, du hast dann noch die Eltern, ein Elternteil oder Bezugsperson auch noch dabei. Das heißt, du musst dir gut überlegen, wie gehe ich mit dem Setting um.
Okay, aber das ist ja schon auch ein Fach, was wahrscheinlich so schwieriger ist, jetzt eine Karriere akademisch drin zu machen, würde ich jetzt mal tippen. Also diese Standardsachen, also Neuroradiologie ist jetzt irgendwie, ich glaube 40% sind das. Kinderradiologie ist wahrscheinlich schon vom Standing her ein ganz anderes Anfangs gewesen als die anderen Fächer, könnte ich mir zumindest vorstellen.
Ja. Das ist ja auch immer, wo meine Kolleginnen und Kollegen sagen, wir arbeiten hier echt hart und sie bei uns eigentlich, und es gibt ja nur knapp 100, es schwankt immer so 100 rum, Kinderradiologen, Kinderradiologinnen in Deutschland, das ist echt wenig. Ja, man muss sich überlegen, du bist halt oft, weil es so wenige sind, Einzelkämpferin, Einzelkämpfer. Ja, und hast natürlich schon richtig Druck, wenn ich es mal so sagen darf, weil da kommt ein krankes Kind, da will man wissen, was ist los. Du bist auch noch ein Stückchen weiter vorne. Man kennt es ja, tut der Bauch weh beim Erwachsenen. Klar mache ich einen Ultraschall. Und da kriege ich ja wirklich viel raus, aber oft mache ich noch ein CT nach oder ein Kernspin oder was weiß. Beim Kind ist bis 70% Primärdiagnose Ultraschall. Das heißt, das ist ja wie so der erweiterte Arm oder Hirn oder Herz des Arztes, der Ärztin, und du sitzt direkt daneben und musst dir überlegen, so, wie ist meine Strategie, und ich kann viel weniger sagen, ja gut, lass uns nochmal Bilder machen mit einer anderen Technik, weil
das Kind
mitmachen
liegt
ist natürlich die Sache.
Genau.
Ja, und strahlen überlegst du natürlich zweimal nochmal mehr, CT, auch wenn die Geräte super, super gut geworden sind. Es wird erwartet, und du willst natürlich auch das bringen, dass du eigentlich auch, wenn der Ball mal nicht rund ist, auch eckig, du den eckigen Ball ins Eckige kriegst. Ne?
Okay, krass. Krass.
Das ist schon mal die Herausforderung. Und natürlich, du bist dann, ich fand das Schöne, dann extrem interaktiv eben mit den ganzen Zuweiser, Zuweiserinnen, sagen wir, es sind einfach die Kollegen und Kollegen aus der Kinderklinik, die sagen so, wie siehst du es? Okay, da kommt das Mosaik und das noch dazu. Ja, also man ist da viel intensiver eingebunden und auch viel klinischer nochmal unterwegs. Das ist aber ähnlich wie Neurotherapie, würde ich sagen.
Ah, okay. Weil man einfach viel mehr drin ist, sagen Sie eigentlich dann im Prinzip.
Genau. Also Neuroradiologie, ich glaube, das ist am ehesten noch so auch angekommen bei uns so in der Breite, dass man einfach weiß, was machen die eigentlich so, die Radiologen, ja. Die Radiologin so mit, der war ja auch in der Zeitschrift drin, BAP, Wolfgang Niederecken, das eher für die bisschen Älteren vielleicht, ja, Schlaganfall, in Neuroradiologie hat mir echt das Hirn und damit mich gerettet. Die stehen da, die kommen da, die schieben Katheter vor, die ziehen das Blutgerinnsel raus. Und damit hatte ich zwar einen Schlaganfall, aber nahezu ohne Nachwirkung.
Okay.
Und ich glaube, dass man da so, ich nenne es mal Handwerker ist und eigentlich so ein Mini-Chirurg oder Chirurgin ist. Das ist so da so langsam reingekommen, dass wir so als Radiologen auch mal so ein Blutgerinnsel aus den Beinen rausholen, dass man wieder an den Schaufenstern vorbeilaufen kann, heißt Schaufensterkrankheit, wenn nicht weiterkommen. Oder dass ich bei Tubotherapie gar nicht so selten, wir haben heute jetzt gerade wieder zwei hinter mir, zwei Gänge weiter im CT, so eine Art Verödung von einem Tumor an der Niere, wo man sagt, oh, das ist eine Einzelniere, schlechter Zustand insgesamt, komm, lass uns das lokal abladieren, also verkokeln, wenn ich so nennen darf. Ja klar, dann machen wir das hier zusammen mit den Kollegen der Anästhesie. Also es ist dann wie so ein kleiner OP wird danach gestellt im CT. Ich glaube, das ist auch noch da, aber das so Kinderradiologie, da gibt es so eine Erkrankung, der Darm verklemmt sich, der rutscht ineinander, Invagination nennt man das, das habe ich in Würzburg gelernt. Ja, dass du dann Flüssigkeit, man ahnt schon, von welcher Ecke ausgibst, von hinten, sage ich mal, und du streckst das Ganze wieder und du monitorst es. Du massierst vielleicht auch den Bauch so nebenbei. Du bist auf der Intensivstation, da stehen zwei Intensivoberärzte neben dir, da ist die Mama vielleicht vor der Tür. Ja, und dann weißt du, wenn ich es jetzt nicht schaffe, dann geht das Kind in die OP.
Ach, krass.
Und da war ich schon mal auch klar, so eine Stunde. Das geht meistens ganz fix, nicht, dass man jetzt Sorge kriegt um die Kinder, weil man in 15 Minuten, aber da stehst du richtig da. Ja, das ist auch Handarbeit, das ist eine ganz hohe Verantwortung, und wenn es glückt, und wir haben fast alle hingekriegt, und egal wo ich war, das ist schon auch richtig so ein Glücksgefühl.
Klar, das kann ich mir vorstellen, und das zeigt doch mal wieder, Radiologen sind nicht nur die auf die Bilder schauen, sondern auch wirklich mittlerweile die eingreifen, wie Sie das ja auch schon gesagt haben. Wenn man Kinderradiologie noch sieht, wir haben ja gerade schon, gibt spezielle Kinderkrankheiten natürlich, also ich glaube mit dem Also ich glaube, für eine Blinddarmentzündung brauchen Sie gar keinen Ultraschall mehr. Da drücken Sie einmal drauf, dann wissen Sie, okay, das Kind muss ab in OP. Aber ansonsten gibt es auch sonst noch Besonderheiten, also Behandlung und Krankheiten. Aber die Bilder sind wahrscheinlich auch ganz anders zu sehen, zu diagnostizieren wahrscheinlich. Also weil die Maße ganz anders sind, oder? Also das ist wahrscheinlich wirklich jemand, der super gut ein super guter oder Radiologe für die Leber zum Beispiel ist, der kann wahrscheinlich die Kinderleber nicht ganz so gut sehen, wie Sie das machen, oder?
Ja, klar, weil natürlich, es wächst ja nicht nur die Leber mit ihren Aufgaben, wie wir so wissen,
nee.
Von einem bekannten Kollegen, der auch im Fernsehen zu hören ist und sehen ist. Nee, klar, das wächst natürlich, das ist ein dynamisches System, das ist halt auch die, sagen wir, das Spannende, aber auch die Herausforderung, du musst wissen, okay, in dem Alter guckt es so aus. Klar, ein Leber ist immer ein Leber, aber die Struktur, auch das Gehirn, das ist vor allem so eine Frage für uns, der Aufbau am Anfang. Man kann sich ja vorstellen, mit so einem kleines Wesen in 2 Jahren lernen zu laufen, zu sprechen, dass da unglaublich viel passiert auch. Und das sehen wir im Gehirn, wir sagen Myelinisierung, dass diese Nervenbahnen, die kriegen so, ja, so Dämmmaterial drumherum, dass das Ganze geschützter ist und auch schneller läuft, sage ich mal, ist jetzt ein bisschen sehr, sehr, sehr flach dargestellt. Ihr Vater würde sagen, oh Gott, was erzählt er denn jetzt schon wieder? Aber kommt ganz gut hin. Jedes Kabel braucht ja so eine Isolierung, kennt man auch von zu Hause. Und das kann man gucken, wie das so vonstatten geht. Und natürlich gibt es auch Erkrankungen, wo du weißt, auch wenn das Muster so verschoben ist, mehr unten als oben, mehr rechts als links, so mal sehr plakativ gesagt, oh, das geht in die Richtung vielleicht. Okay, Achtung. Klar, heutzutage, und das ist ja das Schöne, dann überlegt man, okay, brauche ich jetzt vielleicht doch mal einen Bluttest? Ist da genetisch was? Ist da eine Entzündung? Also das ist eine ganz wichtige Stellschraube. Aber da gucken wir tatsächlich, wir sagen ja auch Hirnreifung dazu, aber auch bei der Leber wissen wir, wir können da mit verschiedenen Geräten die Härte der Leber ja messen sozusagen. Das ist das, was man tasten kann, ist ja immer ganz wichtig. Muss man nur an Brustkrebsvorsorge denken, tasten, ne? Und hart ist ein Tumor eher. So ähnlich ist der Leber, wenn sie halt einen Schaden hat, Fibrose, also Bindegewebe hat, wird es härter. Das kann ich natürlich nicht von außen ohne großen Schaden machen. Aber mittels Ultraschall, aber auch MRT, können wir da ja sozusagen nicht invasiv, ganz zärtlich durch die Haut reintasten und kriegen Werte. Und dann ändert sich aber das auch physiologisch, also mit dem normalen Alterungs- und Reifungsprozess beim Kind. Und da musst du genau wissen, okay, passt, die Box ist ja so und so. Ja. Die Beschriftung der Box ist 1 bis 3 Meter oder was auch immer pro Sekunde Laufzeit. Und okay, jetzt bin ich in der Box, passt trotzdem, ja, ist nicht auffällig. Also sie müssen viele Boxen kennen.
Okay, also wirklich ganz anderer Ablauf als bei Erwachsenen. Ja, nicht ganz anders, aber schon deutlich anders. Wenn wir jetzt nochmal, also Sie sind dann eben in Würzburg gewesen, sind dann auch da relativ schnell Oberarzt geworden, meine ich. Und dann hatten sie eben diesen Ruf nach Göttingen, das steht ja da nachzulesen, da steht eben auch abgelehnt. Warum lehnt man, wenn man Oberarzt ist, einen Ruf ab?
Ja, also das ist eine spannende Frage. Ich dachte mir so, da muss ich nur mal selber hinsteuern. Ich glaube, das ist auch eine wichtige Botschaft. Manchmal passt es nicht. Ich hatte in Würzburg wirklich ein super Setting drumherum. Ich hatte, das war vielleicht auch nochmal da zurück, der wirkliche Weg dann in die Radiologie, einen tollen Chef, Dietbert Hahn, der meinen ersten Schock, jetzt gehe ich nochmal ein Stückchen zurück der Radiologie, denn als ich da anfing, gab es nichts digitalisiert. Wir haben die Bilder aufgehängt in Schaukästen, die waren immerhin schon mobil, hießen Alternatoren. Also nicht Terminator, sondern Ordinator, ohne Arnold Schwarzenegger dran. Und da fuhren die rauf und runter. Die Befunde waren nicht digital und im ganzen
Klinikum. Das muss so vor 25 Jahren gewesen sein, oder? So 25 Jahre muss das her gewesen sein.
Genau, genau. 95 habe ich angefangen. Okay. Im 1. Juni 95. Da war ich dann schon Arzt im Praktikum. Pilot war ein bisschen vorher, ein halbes Jahr davor. Also 94, 95 so. Und die Befunde, die waren natürlich nicht digital, die waren in einem Täschchen. Also da hattest die Tüte, da waren wirklich die Bilder drin nach den verschiedenen Formaten, klein und groß. Und dann gab es noch die Tasche und die wurden so in Schränken aufgehoben. Ja, das eine so in Ausziehschränken und die großen waren in diesen, wo so Kurbeln sind. Man kennt es vielleicht nur Stasi-Behörde und so weiter. Ja. Da kommt so was Schlechtes hoch, ja. Und so sah das aus. Und da bist du so eine Wendeltreppe im Nachtdienst runtergelaufen. Wo ist die Tüte? Aha, Herr Meier, M. Hast du gekurbelt, M. Und dann nach Geburtsdatum, aha, 1.6., wann auch immer Herr Meier da geboren ist. Und dann hast du die Tüte rausgeholt. Das war also wirklich ganz viel Handwerk. Und hast es rausgezogen und dann bitte nicht gegen das Licht halten, sondern Alternator oder irgendwelche Lichtquellen. Und angeguckt. Und das war, wo ich mir dachte, nee. Eins war es so. Dietbert Hahn weghören, Radiologe wirst du nie. Das dachte ich mir am ersten Tag, PJ.
Übrigens, so läuft es auch immer in deutschen Gerichten, wie Sie es gerade gesagt haben. Ne?
Also mit der Post.
Ja.
Vielleicht wichtige Message, wer zuhört, nicht entmutigen.
Ich kann auch nicht entmutigen, lass weitermachen. Also für mich war es nichts, aber genau.
Ja, nee, es war vor allem der Dietbert Hahn, der mit diesen Bildern, machen wir auch die Devos, aber die sind natürlich jetzt per Monitor und Kamera oder wie auch immer, live. Das war mit Tageslichtprojektoren. Das gibt es ja immer noch an deutschen Schulen, klar, aber nicht mehr an der Uniklinik, zumindest da nicht mehr. Ja, und da musste ich das Zeug auflegen und dann war es mit Farbpunkten. Das ist so die erste Untersuchung, meinetwegen Tumorverlaufskontrolle, Therapie. Grün ist dann die erste, wurde es besser, ja oder nein? Weil ich muss das Ding ja ständig hin und her schieben.
Ja.
Und er hatte aber dann die Bilder super präsentiert, weil du musst richtig mit Sprache umgehen können in der Radiologie. Das wird total unterschätzt, wie schwer es auch ist, einen guten Befund zu machen. Bin ich mal gespannt, mit ChatGPT ist ja gut unterwegs, mal gucken. Aber sozusagen das, was im Bild ist, diese Info in Text zu kriegen, ist nicht.
Sie sind ja eigentlich ein Übersetzer, also Radiologen sind ja irgendwo auch Übersetzer, ne? Genau.
Genau. Als hätte ich so ein Kunstwerk und ja, oder so ein Sommelier beim Wein und der sagt leichte Ananas nach Geschmack oder so.
Genau.
Also, nicht ganz so blumig bei uns, aber.
Ja. Tumor da
und
da.
Das konnte er. Brillant. Und er hat es vor allem immer klinisch präsentiert. Also es war nicht nur, ich sehe einen Tumor 5 cm, ist 3 cm. Sondern er hat dann auch beschrieben, ja, schrumpft zwar, aber nimmt, wir haben ja verschiedene Facetten, ist ja nicht so trivial, nimmt mehr Kontrastmittel auf, also mehr Durchblutung. Ui, das sind noch Anteile, die sind aggressiv. Und ich sehe da und dort noch. Und dann Gesamtbild, das auf den Punkt zu bringen, summa summarum, Therapie ansprechen, aber Tumor meinetwegen und die Absiedlung hier und dort, aber dort, in dem Eck des Körpers haben wir ein Problem.
Okay.
Und das ist ja entscheidend für die weitere Behandlung. Und das war für mich so, also Saulus,
also
zum Paulus, Radiologie, okay, ist ein klinisches Fach.
Also eigentlich hat sie erst diese ganze fehlende Digitalisierung, dieses Bilder raussuchen und wie auch immer erstmal abgeschreckt und dann haben sie diese intellektuelle Aufgabe des Übersetzens der Bilder irgendwie erkannt und haben sich gedacht, boah, das macht echt Spaß.
Ja.
Okay, krass.
Vielleicht war es auch der Touch-Philosophie, Sprache und...
Habe ich auch gerade dran gedacht, ne? Also, das kann ja sein, ne? Dass man, wenn man irgendwie zu vielleicht gibt es da auch irgendwelche Ergebnisse darüber, dass jemand, der besser in Deutsch LK ist oder Deutsch hatte im Abi, vielleicht besser ist in der Radiologie mit dem Übersetzen. Ne? Ist wahrscheinlich deshalb auch nochmal schwieriger für ausländische Ärzte, Radiologen zu werden, also die nicht perfekt Deutsch sprechen, weil es wahrscheinlich einfach nochmal schwieriger ist, wahrscheinlich, könnte ich mir vorstellen zumindest.
Genau. Ja. Nee, das war so ein bisschen der Riesensprung Digitalisierung. Und ich hatte aber ein super Umfeld halt auch da, wo ich geforscht habe, so Kardiologie, wirklich tolle Kollegen, die da waren, genauso dann eben für die Kinderheilkunde. Ich habe ja so zwei Herzen in meiner Brust, die Herzbildgebung und eben die pädiatrische oder Kinderbildgebung, Kinder, Jugendliche. Und dann gab es, wie geht's jetzt weiter? Okay, und ich auch da... glaube ich, Dietbert Hahn und dann, der mich in der Kinderradiologie ausgebildet hat, Kasser Dage, der da eine Professur für Kinderradiologie hatte in Würzburg, auch total beeindruckend für mich, weil er eben sehr nah da dran war und sehr klinisch dachte. Die haben mich da sehr geformt, dass ich und viel machen konnte. Und auch, wenn du merkst, mit denen du zusammenarbeitest, den Kardiologen, und da war Würzburg unglaublich gut. Da war ja die Chefs der Kardiologie, da war Stefan Neubauer, der ist jetzt Chef in Oxford. Also es war sehr international, auch genauso in der Pädiatrie, der Christian Schwer, unglaublich, die dem zugewandt war, der Radiologie. Es war, lange Rede, kurzer Sinn, ein tolles Umfeld, aber trotzdem dachte man, okay. Und Dietbert Hahn, so mein Chef, hat irgendwie geglaubt an mich. Das ist, glaube ich, das Entscheidendste. Der hat mir unglaublich viel zugetraut und hat mich dann bewerben lassen. Und auch da muss man sagen, manche haben Glück und es läuft durch, aber du musst gerade bei so Posten echt ein paar Mal anlaufen. Und ich bin so ein paar Mal angelaufen und dann tat sich Göttingen auf. Und das ist ja wie so ein Sechser im Lotto ein bisschen auch. Ne? Es gibt ja inzwischen 38 Uniklinika und eigentlich 38 Uni-Radiologie-Chefinnen und Chefs. Also gibt es nicht richtig viel davon.
Ist begrenzt, ja, auf jeden Fall.
Dann ist es super. Und ich hatte auch Glück, dass man denkt, hey, so Professur, ja, Sechser im Lotto. Aber das ist ja auch wie in anderen Bereichen. Wir machen immer so ein Ranking. Ja, wir haben da Platz 1 und 2 und 3. Nicht unbedingt, weil wir dann denken, er oder sie, die, naja, ist schlechter. Manchmal geht es auch darum, und das ist gerade bei so, wie man Querschnittsfach nennt, Radiologie oder Anästhesie, an unserem Standort, wir haben ganz viel Neurowissenschaften. Wir wollen einen nehmen und haben, der viel Neuroradiologie macht. Ne? Oder Kinder ist uns total wichtig. Es war in Ulm schon auch. Ja? Ah, ein Kinderradiologe ist zumindest nicht doof. Und, okay. Das heißt, das hängst auch ein bisschen vom Setting ab, wo du in diesem Ranking bist. Und ich war da so auf dem Zweier, also so Nachrutscher, kann man auch sagen. Und Nummer 1 wurde dann woanders Chef. Also dann haben sie mit mir gesprochen. Und ich war echt unerfahren.
Okay.
Und ich habe manche Dinge total persönlich genommen. Also ich war so ein kleiner Mimose im Nachhinein. wo ich jetzt nach einigen Jahren in Führung und dazwischen war ich in Graz viel verschiedene Settings erlebt habe. Na, Motto, das ist ja gar nicht böse gemeint. Klar, das Geld gibt es jetzt halt nicht, die müssen das teilen, wenn da mal so eine Bemerkung kommt. Wie beim Fußball, du läufst halt weiter.
Okay, okay. Und das war zum Beispiel ein Beispiel, dass die Geldfrage da ein bisschen persönlich genommen haben oder andere
ja,
Sachen.
Ja, genau. Okay. Was sind Möglichkeiten da? Okay. Würzburg war super gepampert, muss man auch sagen.
Ja.
Das sind die bayerischen Mobilfunklizenzen mit reingegangen, die wurden damals da auch ein bisschen verscherbelt mit Neubauten. Und ich hatte auch schlichtweg dann ein Gegenangebot von Würzburg. Das ist oft so auch, kennt man auch vom Fußball oder anderen Sportarten.
Ja, klar.
Und Industrie. Das war dann kleinere Professur. Es gibt sozusagen auch da nochmal, wie überall so abgraduieren. Und dann wusste ich auch hinter mir oder neben mir, da ist einer, der passt eigentlich besser. Das war vielleicht die Rettung. Trotzdem, es war total schwarz. Also ich glaube, mein Tiefpunkt, kurz vor Weihnachten, weiß ich noch, 22. Dezember 2009, ja, weiß ich nicht mehr genau, 2009, glaube ich, wo ich da
absagte. Ich glaube 2009, habe ich gelesen zumindest. Ja.
Das war kein Weihnachten so richtig schön. Und weil ich auch nicht so genau wusste, die Zusage Würzburg war, machen wir, aber es war eher mündlich. Die haben sich aber dran gehalten, was nicht selbstverständlich ist. Und muss da nur so ein Rauscheding da ausmachen. So. Und aber da ging es weiter. Und weiter im Sinn, ich war glücklich in Würzburg, wusste aber auch, oh, mein Chef geht irgendwann auch mal in Pension, Renten. War aber nicht die Haupttriebfeder, sondern ich wollte schon was gestalten selber. Und dann war ich da in Graz, habe mich beworben. Schon in diesem Fokus.
In der Steiermark, Österreich-Steiermark.
Genau. Das grüne Herz von Österreich.
Ja, schön. Zum Skifahren eigentlich auch. Liegt nur kaum noch Schnee, aber egal, andere Geschichte. Und da haben sich da beworben. Also muss man sagen, es gibt ja eigentlich doch mehr als 38 Lehrstuhlinhaber, weil man die Österreicher noch eigentlich da zuziehen kann. So ein
bisschen, ne? Also die sind natürlich deutsch sprechend.
Ja.
Aber, also ist ja...
Ist schon anders.
Ja. Also ich habe auch zu mir immer gesagt, so mal aus der Erfahrung, ja, Herr Bär, jetzt gehen Sie nach Deutschland draußen wieder. Es ist dann schon draußen.
Wie ist das so, wenn man sich als Deutscher in Österreich bewirbt? Ist das schon so, dass man auch so ein bisschen anders beäugt wirkt als jetzt vielleicht ein Österreicher?
Ich habe es nicht gemerkt.
Okay.
Einer hat mich mal gefragt, hängst du jetzt den Bayern noch mehr raus? Da habe ich gesagt, mache ich eigentlich so gefühlt nicht, aber ich glaube, ein süddeutsches Naturell, Großeltern von mir waren auch so im Grenzgebiet südlich von Rosenheim, Kufstein, die Grenzkontrollen kennt man ja im Tal, ne? Und Blockabfertigung, dann weiß man, wo ich da auch in Sommerferien immer war, da war natürlich Tirol immer da, wo man auch hip ist.
Ja, klar.
Dann, Tiroler sind natürlich ganz anders, also Steirer weghören, ne? Tiroler, aber man kennt das ein bisschen so. Und nee, die waren total offen, überhaupt nicht gemerkt und zeigt vielleicht auch, ich hatte da die Professur und dachte auch, das ist es jetzt. meine Frau hat auch mitgemacht und wir sind echt zu viert mit den beiden Kindern, die da noch klein waren. 8 und 10 sind wir da echt mit 2 Autos da runtergefahren und Möbelwagen auch noch, natürlich.
Ja.
Und dachten, das ist es. Und wir werden angenommen. Das war eigentlich von vornherein, sonst hätten wir das mit den Kindern nicht gemacht.
Ja. Und dann komplett umgezogen und eben auch, ich glaube, sie sahen da 2010, 2011 ja. oder so nach Graz oder später sogar.
Nee. Ja, genau, also. genau 2012 bis 2013. Und es war eigentlich Ulm, ich habe es ja immer offen kommuniziert, fast eher auch da eine Konstellation, man möchte es nicht glauben. Meine Frau, die ist auch Ärztin, nee. Internistin, inzwischen Kardiologin. Und die arbeitete dort aber in Würzburg in der Onkologie und ich hatte auch da zur Onkologie einen sehr guten Bezug. Also ich hatte so mit Herz gestartet, dann kamen die Kinder und dann auch ein bisschen durch Zufall bin ich ein PET-CT, das ist so Hybrid-Bildgebung, ja. onkologische Bildgebung, da hat sich was aufgemacht. Wollte vielleicht auch keiner, hat ein Kollege super gemacht, aber es wurde immer mehr und dann kam ich damit rein in die Befundung, hatte mehr Kontakt zur Onkologie. Und fand es cool und eben der Chef der Onkologie dort war auch der Boss meiner Frau, sagt, sie gehen nach Graz. Also ihr Mann, der muss sich in Ulm, wird ausgeschrieben, der soll sich da bewerben.
Ach krass.
Der ist in Deutschland zu Hause. Ja, da habe ich wirklich, das muss man auch sagen, die Graz haben das auch verstanden, bis diese... Der Ruf, man kriegt immer einen sogenannten ja. Ruf für einen Professur, das ist sehr komplex. Bis der mal fertig war, hat es 2 Jahre gebraucht. Es gab auch da ein gewisses Auf und Ab. Aber dann Göttingen war ich schon ein bisschen, na Motto, tut weh.
Da hat ein bisschen Wettkampffährte, Schatten ist schon
ja, Göttingen, da, genau. Ja, ja, ja. Aber ich dachte mir schon, puh, okay, der Vertrag war auch relativ kurz, weil ich auch nochmal überlegte, boah, ey, mit Kindern und Frau und ja, ist schon Russland, ne? Magst du das? Hey, ich hatte eine ganz sichere Stelle, da gab es doch Beamtenstellen, so die bösen Beamten, ne?
Ja, ja.
Aber da weißt du, wenn dir der Ziegelstein drauf fällt, es geht ja weiter. Für die Hinterbliebenen, in Anführungsstrichen. Ja, habe ich echt schon ein bisschen gehabt, gedacht, nee, komm, wir machen das, wir riskieren das, das wuppen wir. Und habe aber dann doch, weil er, der alt ehemalige Chef meiner Frau insistierte, ich schicke das einfach für Ulm mal weg. Und da beim Bewerben habe ich schon gemerkt, das ist ja echt cool. Wow, super.
Echt? Was fanden Sie daran so gut in Ulm? Was war besser als in Graz? Die Grazer weghören, aber genau.
Ja, ja, nee, das ist ja immer kompetitiv. Ja. Graz hat eine eigene Med-Uni. Super aufgestellt, ist ja das zweitgrößte Krankenhaus in Österreich nach Wien, nach dem AKH. Hat insgesamt 4 Universitäten in der Stadt. Das ist natürlich der Hammer. Du hast eine technische Universität, eine allgemeine, das Musikuni,
nee.
Das ist eine wunderschöne Stadt. Die Informatik und vielleicht kommen wir später zum Thema AI und KI ist halt weit weg.
Ja. Ja,
du machst deine Bilder und es wird ja immer spannender mit so Dingen. Das war vor 10 Jahren noch nicht so das Thema. Muss man auch sagen, aber du warst halt für dich ein bisschen. Und Ulm, wir sind ja hier nicht am grünen Hügel oder Villa Hügel, aber wir sind am Eselsberg, toller Name, Oberer Eselsberg, ein Campus. Also ich laufe hier durch die Zahnklinik, das ist ein Gebäude, weiter und lande bei den Kollegen von der Quantenphysik, total wichtig fürs MRT. Sag ich, magst du einen Kaffee bei uns trinken? Also ich arbeite schon, keine Sorge, ich laufe nicht nur zum Kaffee.
Nur Podcast und Kaffee, ne? Ja, ja.
Ja, ja. Oder die Informatiker, die sind halt 7 Minuten weg, ja.
Okay.
Und bei uns sitzen auch, das ist jetzt nicht Dimension Essen, aber inzwischen doch einige Informatiker hier in der Radiologie.
Wie viele haben Sie?
Wir haben inzwischen 10, die hier sind.
Oh ja, okay. Also
nicht die Essener Dimension.
Ja, aber schon ordentlich auf jeden Fall.
Ja, baut sich auf, genau.
Wie viele Ärzte haben Sie jetzt in Ulm?
Wir haben insgesamt 40, 45 Ärzte hier.
Okay.
Ja. Oh, okay. Und wir sind so ein bisschen ja verteilt, auch bis ins Bayerische rüber. Da ist ein Teil der Neuroradiologie, oh. Also eine Sektion, weil dort die Neurochirurgie nee. Ist. Wir haben 150 Köpfe
wow.
insgesamt. Also eine große Abteilung.
Ja, das ist schon eine große Abteilung. Und eben 10 ITler davon. Und das Vor allem diese Nähe fanden sie dann eben so gut, als sie von Graz rüberkamen. Also genau, komprimiert und dachten, Gestaltungsraum haben wir da.
Genau, die Forschungsthemen passten auch so ein bisschen, weil Hybridbildgebung sozusagen die Onkologie, mein letzter Schritt, den ich da noch in Würzburg machte, den gibt es hier sehr stark, auch dieses Miteinander. Und das fand ich hochspannend, aber ich habe es ehrlich gesagt in die Post geworfen, mir gedacht, naja gut, irgendwann kommt es wieder.
Haben Sie es überhaupt Ihrer Familie gesagt, dass Sie sich bewerben? Ja, klar, oder war das
Okay. Und dann habe ich da angefangen in Graz und es war auch so ein Setting, dass ich zwei Österreicher ein bisschen überholt hatte intern in der Abteilung, was ganz schwierig ja eigentlich ist. Ja. Wir waren ja vorhin beim Thema, wie wirst du als Deutscher aufgenommen, die aber total loyal waren. Ja. Ich weiß aber noch, Tag 1, 1.9.2012, lief ich sehr beschaulich durch so eine Art Wald, der ist da um die Uniklinik in Graz drumherum und hat gemeint, Meinrad, dein Vertrag ist zwar unbefristet, aber immer für 6 Wochen am Anfang. Mal schauen, wie weit es trägt. Und ich kannte die ja gar nicht so, sondern aus den Bewerbungen. Und da bist du ja nur ein paar Stunden da. Das ist ja eigentlich ganz merkwürdig in der Medizin.
Ja.
Also man arbeitet nicht
zusammen
mal eine Woche oder einen Monat mit denen, um zu schauen, passt es.
Ja, ja, es ist immer so ein kurzer Ausschnitt.
Wie auch nicht anders, ne?
Ja, ja. Ja, ist schon ein kurzer Ausschnitt, ne? Und dann eben, haben sie aber auch der Familie eben gesagt, okay, ich bewerbe mich da. Und dann waren sie, glaube ich, ja im Endeffekt nur 2 Jahre in Graz, ne? Oder ein Jahr
genau, sogar noch. Genau, nicht mal. Genau, es lief dann in Ulm wirklich extrem durch. Ich wurde dann schon nach 2 Monaten eingeladen. Das sind so verschiedene Runden bei so Leitungspositionen. Meistens sind es so 30, 40 Bewerber, Bewerberinnen, je nach Fachrichtung. Und dann werden auch da abhängig so 4 bis 8 ist so der Klassiker eingeladen, dass sie sich vorstellen vor Ort, also müssen einen Vortrag halten. In Graz musste ich zum Beispiel so 2 Vorträge halten. Also einer, den wusste ich, durfte ich mir raussuchen. Mhm. Der andere wurde mir kurz vorher zugelost.
Wow, und über was war das? Über was war der Vortrag, der zugelost hat?
Der eine war Innovation, klar. Mhm. Wer sagt es nicht, war der eigene.
Klar.
Und Radiologie als Team und klinisches Fach. Und der zugeloste war Subspezialisierung in der Radiologie. Und ich dachte mir, was wollen denn die von dir wissen? Und da war schon klar, was wir am Anfang hatten. Neuro, das gibt sozusagen als festen Schwerpunkt, sagt man dazu, in Deutschland, in Österreich nicht.
In Österreich nicht? Okay.
Österreich kennt das System nicht. Deswegen dachte ich, jetzt hören wir uns mal den Deutschen an, wie der das sieht. Ne?
Ja.
Und ob er jetzt nur in der Ecke ist oder ob er so verbindend ist auch in der Radiologie. Und klar, als Kinderstelle natürlich, wie sieht er das? Und das zusammen mit den Neuroradiologen, das zusammen mit den allgemeinen Radiologen, mit den Nuklearmedizinern, mit den Radioonkologen und so weiter und so weiter. Das war mein Thema. Ja, in Ulm war es dann auch der Vortrag und dann wird man gegrillt, so in verschiedenen Runden und das lief auch ganz gut. Und ich saß dann wieder die 7,5 Stunden im Zug zurück nach Graz und habe gedacht, naja, ja, aber da waren ein paar dabei, die waren echt gut.
Ja.
Und ich dachte mir, ja, okay, in Graz ist doch super und du wirst dann schon irgendwann auch entfristet werden und dann wird es schon auch für die Familie ein sicherer Ort sein. Und man sah dann auch schon nach ein paar Wochen, die sind wirklich glücklich, die Kinder, meine Frau, genauso. Und dann so, ja, nach einem Dreivierteljahr kam plötzlich der Anruf. Wir wollen sie.
Und wie hat dann die Familie reagiert? Ich glaube, die Kinder waren gerade dann Dreivierteljahr eben da, in der Schule auch.
Ja, die waren nicht begeistert. Also meine Frau, die war relativ, eigentlich total, wie immer, sie ist total kompliziert. Sie hat mir gesagt, ich ziehe einmal nochmal mit dir um, weil wir wohnten zur Miete.
Okay.
Und der Vermieter war nicht einfach, nicht ganz einfach, war okay. Vor allem, das würde ich gar nicht sagen, nicht einfach, der wollte wieder rein in die Wohnung. Das war der Hintergrund.
Okay,
ja. Und das ist ja völlig okay. Wir mussten also raus. Entweder ziehe ich mit dir in Graz nach Raum um oder nach Deutschland zurück.
Die paar Kilometer machen auch den Unterschied nicht. Ne? Also ich bin auch vor kurzem umgezogen. Die Boxen sind immer schlimm zum Ein- und Auspacken, egal wohin man sie trägt oder fährt eigentlich.
Ne? Ja. Genau. Das ist kein Thema irgendwie. Ja, und dann habe ich schon mit mir gerungen, weil ich in Graz wirklich wie eine Heimat hatten, ja. Und es war für mich dann wirklich eine schwere Entscheidung, da wegzugehen. Und ich hatte auch, weil man wurde also sehr gut angenommen, es war ein tolles Umfeld. Man sieht, die Familie passt auf. Aber umgekehrt hatte ich natürlich Spagat, die Ulmer wollen dich auch. So, und du hast natürlich Graz ist so aufgebaut, eigentlich finde ich richtig modern. Das sind so 5 Unterabteilungen innerhalb der Radiologie, die dann einen, man sagt Vorstand oder Vorständin auf Zeit wählen, die dann auch rotieren. Aber das ist ein kleineren Bereich und halt sehr, sehr viel Abstimmung. Und Ulm ist halt die Gesamtleitung. Das war dann schon okay. Und man schimpft ja immer gerne über Deutschland. Das sagten die Grazer auch. Naja, Herr Beer, Sie lieben Forschung. Sie glühen dafür. Sie sind super Arzt. Deutschland hat mehr Geld. Also wir jammern zu Recht natürlich. Und es gibt wirklich bittere, auch Armut bei uns, gar keine Frage. Aber in dem Unisystem, was natürlich kompetitiv ist, wo auch Mängel und man muss ja nur die Zeitung aufmachen sind und Not teilweise ist mit kurzen Verträgen, aber relativ
ist nochmal mehr. Ja.
Geld im
System, die DFG spült da noch immer ganz gut Geld rein. Ich habe auch gesehen, ich glaube, sie haben eine 7-stellige Summe an DFG-Geldern auch gesammelt, was ja auch immer so ein Indikator ist, wie gut ist der Chef oder wird man überhaupt Chef in Deutschland, wenn man DFG-Mittel muss man ja einfach zusammenkriegen eigentlich. Und das war wahrscheinlich einer der Faktoren auch, warum sie gesagt haben, okay, zu ihren beiden Töchtern gesagt haben, tut mir leid, aber wir müssen jetzt nochmal umziehen, ihr müsst doch mal auf eine neue Schule gehen wahrscheinlich.
Ja, das war unterschiedlich halt. Wir hatten aber großes Glück, dass wir dann aus der Ferne, das sind ja doch dann so diese 600 Kilometer per Google Maps, dann geguckt haben, wo könnte es passen. Da haben wir tatsächlich nach einigen Hin und Her dann auch was gefunden. Und dann mit den Schulen hat es auch wirklich super geklappt. Und das sind ja oft dann auch mehrere Besuche. So ein Professur wird ja verhandelt, wo man schaut, aha, das sind so ihre oder seine Ideen und das sind unsere Ideen und dann gleichst du das ab, so passt es zusammen und dann wird hin und her, also man ist öfters vor Ort und da habe ich natürlich die Familie mitgenommen und dann hat man gemerkt, ah ja, das passt schon auch, das ist auch gut.
Und dann waren Ihre Töchter auch zufrieden, dass Sie umgezogen sind? Also
wir haben einen Sohnemann.
Achso, sorry. Tut mir leid, ein Sohn, eine Tochter, okay.
Eine Tochter, genau. Beim Sohn war es auch spannend, weil das österreichische System ein bisschen anders ist. Der war schon in der sogenannten Weiterführenden. Dann hat man gerade 2 zur Auswahl und eine hatte eigentlich keinen Platz und er lief da rein und hat dann gesagt, da will ich hin. Und ich dachte mir, zur anderen hat er auch klar gesagt, nie.
Nee.
Und, okay, mit 11 Jahren, na gut, ist ja immer gut, wenn man Meinung hat, ne?
Ja, klar.
Und die Tochter war, da hat es gepasst, da war es noch Grundschule am Ort und wir sind so ein bisschen am Stadtrand, war cool. Und die Schule hat dann beim Sohnemann aufgeklappt.
Okay, super. Super, also Happy End auch in der Hinsicht auf jeden Fall. Das war die Reise.
Auch für meine Frau, was total wichtig war, dass für meine Frau dann eben auch wir was gefunden haben, genau. Und die hat dann hier noch das, was sie wollte, dass sie Kardiologin noch oben drauf sattelt, dann auch gemacht. Dann passt das wirklich heute rum.
Und ich glaube, wie ich sie jetzt auch mal kennengelernt habe, sie bereuen das keine Sekunde, dass sie noch umgegangen sind.
Nee, definitiv nicht. Und das hatte ich vorhin mich fast selber unterbrochen. Du hast ja dann immer noch einen Bezug zu Graz. Ich war erst im letzten Jahr, wo ich eine ganz komplexe Arbeit, eine Habilitation, experimentelle Physik, dann dort externer Gutachter war. Und ich bin so gegangen, auch wenn es wirklich auf beiden Seiten war, mit bei mir im lachenden und im weinenden Auge, einfach weil es gut war. Vielleicht das nochmal schildern, du wirst, um überhaupt, dass du weiterkommst von diesen 30, 40 und dann die 8 oder mit dem Vortrag, in dem Fall Ulm, wirst du, wenn du in den letzten 3 oder 4 bist, vor Ort besucht. Vor Ort hieß in Graz. die Kommission kommt. Und die wollen dann alle möglichen sprechen. Und da ist schon mal der Gradmaß, sind die bereit, mit wem zu reden, der wen abwirbt, den man mühevoll gewonnen hat. Und ich weiß noch, ich denke, eigentlich bin ich diplomatisch, aber da war ich blöd einfach, ist man auch mal im Leben. Da haben wir bei der Vorstandsvorsitzende, der leitende ärztliche Direktor, bei der Weihnachtsfeier habe ich dem gesagt, also mich fragte, na, wie ist denn so und läuft mir irgendwas? Und dann sagte er, ja, ich habe mir da in Urlaub beworben und ich hätte nicht gedacht, aber ich bin jetzt so unter den letzten 8. Was? Das ist ein Scheiß. Also es war und völlig verständlich und das hört man gar nicht. Und er sagt, ja, die wollen mich vor Ort besuchen. Das hat er dann unkommentiert gelassen. Dachte man, das hätte ihm vielleicht nach Weihnachten sagen können. Und ich schätze ihn unverändert enorm hoch und auch die wollten den Rektor und den Betriebsdirektor, also kaufmännisch, Finanzen, wie geht er um, die wollten hin zum Kunst sehen. Kam dann per Flieger die Ulmer in Graz an und die haben sich alle Zeit genommen und haben alle gesagt, wir kennen den Kurz. Ich war ein paar Monate erst da, aber anscheinend haben sie gesagt, ich wäre gut. Ich weiß nicht, was gesprochen wurde. Aber ich habe gemerkt, wie die Ulmer da rausging von den Gesprächen, die waren, die haben sich mal mich angeguckt, hatte ich so einen Eindruck, naja, der da in Österreich, Kinderradiologe, ja, aber die kamen echt aus den Gesprächen raus, wo man merkte, ich wurde offensichtlich positiv dargestellt und das ist unglaublich selten.
Ja.
Und insofern habe ich immer noch einen Bezug nach Graz und man sieht sich und trifft sich und noch ein Family, wo die Kinder in der Schule waren, die treffen wir beim Skifahren oder im Sommerurlaub erst jetzt Anfang August. Also da hat sich in den paar wenigen Monaten doch viel gehalten.
Also sieht man, das war, wenn man einen Standortwechsel hat, dass auch viel Positives ist. Also Veränderung, klar, aber immer ja. Auch gar nichts Schlechtes sein muss. Also schöne Geschichte, finde ich, von Graz nach Ulm und innerhalb von einem Jahr. Das gibt es ja auch gar nicht so häufig, ehrlich gesagt. So heute ist das ja noch schwieriger geworden. Sie hatten das ja gerade schon angesprochen, KI, das ist auch mal so eine Sache, haben Sie auch gerade vorhin ja gesagt, ob wir da noch drüber sprechen. Die Radiologie ist ja da, ich glaube, unbestritten, immer schon ganz vorne dabei gewesen bei technischen Neuerungen. Ja? Also bei der Digitalisierung, Sie hatten das gesagt, mit den Röntgenbildern heute, kaum noch vorstellbar, obwohl ganz viele MTRs zumindest vor kurzer Zeit musste ich, glaube ich, auch noch Röntgenbilder entwickeln lernen in der Schule, aber egal. Aber die Radiologie ist ja immer weit vorne. Haben Sie auch schon KI-Anwendungen, die Sie einsetzen? Sind Sie da drin? Weil ich finde immer, viele sprechen über KI und sagen immer, die KI ist böse, die KI ist gut, wie auch immer. Aber die wenigsten wenden sie irgendwie an. Ich weiß, in Essen wird es häufig angewendet. Haben Sie da schon irgendwelche Fälle, wo Sie sagen, hey, das hilft uns da an diesem Punkt wirklich extrem weiter?
Ja, definitiv. Also es war ja auch so in aller Munde vor ein paar Jahren, so 3, 4, 5 vielleicht, na, die Radiologen und die Radiologin, die wird es ja gar nicht mehr geben. Ja. Dieses Bild angucken, na, Fotostudio, kann man böse sagen, wobei wir ja vorhin hatten, dass wir ja durchaus ja auch Therapien machen, ne? Das ist ja. Und dass wir eben in den Tumorboards, in den klinischen Besprechungen ganz viel wieder interpretieren, wie wir die Bilder sehen. Und das nochmal im Konnex eben mit klinischen Daten, das ist ja nur ein Teil, dass wir diagnostisch sind, was natürlich schon der größte ist. Aber da hieß es einfach, ja, wird ja ersetzt. Dann hat man gemerkt, okay, die Dinger sind schon cool, die musst du halt trainieren und die werden bislang meistens halt für eine Aufgabe trainiert. Dadurch ist die Anwendung momentan noch ein bisschen überschaubar, also was super läuft. Knochenalter, machen, das ist so Standard, bislang Atlanten, du machst also, ich sag mal, Röntgenbild der Hand und dann gibt es Atlanten, wo du nachguckst, das sieht aus jetzt wie 7 Jahre und dann weißt du halt das biologische Alter und es gibt ja Stoffwechselerkrankungen, wo einfach Kleinwuchs dann mit dabei ist und dann wird behandelt und da ist natürlich ganz wichtig, ob diese, zeig es mal mit den Händen, diese auseinanderklaffen, wird es besser unter Behandlung zum Beispiel. Ne? Und das ist eine Aufgabe, ihr Vater wird sagen, für doofe, eh immer schon gewesen. Ja. Und ja, dass ich so ein staubiges Buch da hin und her blättere, getrennt nach Male und Female. Und natürlich auch startete Systeme, aber die KI ist da auch noch nicht angekommen übrigens, dass ich sage, okay, das ist jetzt, die Bilder sind natürlich auch schon älter, diese Datenbasis teilweise 30er Jahre. Ernährung macht natürlich auch viel aus. Jetzt, wo es darum geht, und das hat ja dann auch Konsequenzen, man muss nur an die Flüchtlinge denken, aha, Mangelernährung, also da gibt es ganz viele Faktoren, die dann auch wieder, jetzt sind wir schon wieder fast philosophisch, wie interpretiere ich das Bild, was rechne ich noch als Confounder rein?
Okay.
Also das ist schon nicht so trivial. Aber sagen wir mal, für den Standard ist 7 Jahre und kommt in der Region hierher, Europa, Nordamerika, das sind die meisten Bilddaten her und hatte nie Mangelernährung, da funktioniert das. Und das schafft die KI super und ich muss nicht mit das Ding da aufmachen.
Ja.
Dann haben wir auch Dinge wie die Lunge, sind da irgendwie Auffälligkeiten, das läuft bei uns immer mit. Das ist super. Ja. Hängt halt immer davon ab, wie stelle ich das ein. Da sind wir ja gerade in der Findungsphase. Super sensitiv, dann habe ich natürlich, wir nennen das falsch positive, also wo ich sage, da ist was und eigentlich ist es nichts. Oder dann kommt die Interpretation, es geht immer darum, sind hier helle, runde Objekte in was Dunklem. Das ist der sogenannte Lungenrundherd, was eine Metastase, also eine Absiedelung vom Tumor sein kann. Aber auch ein Entzündungsherd kann hell, rund in was Dunklem. Das Dunkle ist das Lungengewebe, ein CT zumindest, so stellen sich das da ist. Die KI kann das noch nicht unterscheiden. Wird schon kommen, bin ich mir sicher. Also du musst immer so eine Art Meta noch dazu interpretieren. Aber wir stellen es eher zu sensitiv ein, weil wir eben dann die Interpretation, das Aussortieren dann wieder übernehmen, dass wir nichts übersehen.
Okay.
Wissen aber, okay, da neben dem Herzen, dann ist es noch so ein bisschen nicht so gut. Also du musst schon mitdenken momentan.
Du musst auch mitdenken, genau. Also ich glaube auch, was wir bisher immer so sehen und hören, dass das natürlich noch immer ein Arzt drüber schauen muss. Ich meine, die sind jetzt so Mitte 50, haben wir gerade schon gesagt, ne, noch ein bisschen vor sich zu arbeiten. Also erst am Ende der Karriere soll sich ja auch der Philosophie-Doktorvater bei Ihnen melden, ja, haben wir am Anfang ja gesagt. Was meinen Sie, wenn Sie jetzt mal so 10 Jahre in die Zukunft schauen, wird sich das doch mal dramatisch verändern? Also wird das so sein, dass vielleicht in 20, 30 Jahren jemand hier im Podcast sitzt und sagt, naja, beim Bär am Anfang, das war irgendwie so, ja, da muss der Radiologen noch jedes Bild selbst sehen und muss ich jetzt gar nicht mal groß sagen, die KI hat das so verändert. Ich schaue ja immer nur noch kurz drauf und erkläre das den Patienten eben in der guten Sprache und mache meine Eingriffe und that's it. Meinen Sie, das wird nochmal so kommen, so eine richtige Revolution quasi geben? Oder Evolution, wie auch immer man das sieht?
Also ich bin mir sicher, es wird eine Revolution geben. Es wird beim Befund schreiben, das wird Zeitalter ChatGPT ziemlich gut werden. Das wird auch die Schwelle für nicht wirkliche Muttersprachler. Das sehen wir echt in der Radiologie, wie schwierig das ist mit dem Diktier, auch wenn wir Spracherkennung haben, das einfach durchlässiger machen, finde ich richtig gut. Aber vor allem die unauffälligen Befunde, die werden vorab sortiert werden. Ja. Das wird nach Erkrankung sehr unterschiedlich sein, wo man das sicher vertreten kann, wo man einfach sicher sagen kann, es wird nichts übersehen, aber ich habe natürlich welche, die zu Recht als auffällig, sage ich mal neutral, eingestuft wurden, überwiegender Wertteil. Und dann wird es am Anfang der KI, das sehen wir ja bei jedem Produkt, noch einen großen Anteil geben, wo man sagt, nee, das ist ja auch normal. Oder gerade wenn sie halt, nochmal zurück zu den Kindern, das ist die Schwierigkeit, die Datenbasen sind viel kleiner als bei den Erwachsenen. Wir haben halt dynamisches System, also der Knochen wächst, das wissen wir ja alle, der guckt mal am Anfang im, nenne ich mal Kernspin, so fleckig aus, mit 3 Jahren, mit 5 Jahren, wir nennen das Fettmark und Blutmark, das ändert sich enorm. Und da wird man lieber so einstellen, sei hoch, übersehe nichts und dann werde ich da nochmal trennen müssen, die wirklich kranken, auffälligen und die dann doch gesunden, das wird weniger werden. Viel mehr wird es dann nochmal werden, dieses Interpretieren, weil wir immer mehr verstehen, das, was ich am Anfang mal sagte in der Onkologie mit, das hat mir, verstehen wir so nicht, was meine denn mit PET-CT-Hybridbildgebung. Das heißt, ich nehme mal wieder einen Tumor, das ist nicht schön, aber man kann sich es, glaube ich, gut vorstellen. Der ist so und so groß, ich mache eine Therapie, schrumpft, gut. Inzwischen gibt es Therapien, personalisierte Krebsmedizin sagt mir auch, die das Immunsystem pushen, also ich mache nicht nur Zellen tot, mit dem Nebeneffekt, die eigenen haben auch ein Problem. Das wird natürlich immer spezifischer, aber nee, ich kurbel mal die Abwehr im Tumorpatienten an. Und man kann sich denken, eine Entzündung, du hast ja auch eine Schwellung dann irgendwo, wenn du was entzündet hast. Das heißt, der Tumor, wenn das Pseudoprogress wird, erstmal größer. Und ich sage immer, Radiologie im 21. Jahrhundert ist vom Messen zum Verstehen. Dann musst du wissen, okay, wird größer, also Messen reicht nicht. Nee, wie ist die Struktur? Wie ist die Struktur? Und jetzt mal, wie ist der Stoffwechsel? Das war auch so mein Forschungsgebiet in Würzburg und in Graz und jetzt hier mit MRT oder anderen Techniken wie gemeinsam mit der Nuklearmedizin, PET-CT, wir haben sogar wie Essen, PET-MRT. Wir sagen die Morphologie, also wie guckt es aus? Dann aber die Innenstruktur, also die Binnenstruktur, wie ist die Durchblutung? Aber wir können teilweise mit Technik auch sagen, gibt es tote Zellen da drin, was ja ein Hinweis ist, da schlägt eine Therapie an. Und wie groß ist das und wie irregulär ist das Ganze? Ja, also es ist fast schon wie fraktale Geometrie, gibt es Rotbäumchen, ne? Oder ist dann Strukturstörung?
Ja.
Da wird uns KI auch helfen und bei so einem PET-MRT kriegen wir inzwischen eine Untersuchung über 2000 Bilder.
Wow.
Die kann ich fast nicht mehr angucken.
Ja, ja klar.
Also da brauchen wir KI.
Also bei großen Datenmengen, okay, spannend. Also Sie meinen auch...
Aber dieses sozusagen interpretieren und das hängt von Tumor, von Entzündung, von Schlaganfall unterschiedlich ab, von Subtypen. Sozusagen da ist Binnenstruktur der größere Variable, das wird KI schon auch lernen, aber momentan eher der Mensch. Da ist es der Kofaktor, der Schwächere, anderer Tumortyp ist gerade umgekehrt. Dieses Interpretieren, das wird zunehmend die Hauptaufgabe der Radiologie. Total spannend.
Also Abschlussfrage so ein bisschen, wenn jetzt hier Jüngere zuhören, also Studentinnen und Studenten, die sich gerade überlegen, hey, soll ich das machen, soll ich Radiologe werden? Sie würden weiterhin empfehlen, werdet Radiologe, trotz KI. Das wird auch auf die nächsten Jahre hinaus Spaß machen und ihr werdet auch eine Beschäftigung haben damit.
Ganz sicher, definitiv. Also wir haben ja auch, gab wirklich so einen Dip auch in Bewerbungen, jetzt zieht es total wieder an, weil man was sieht, oh nee, das durchdringt KI ja das gesamte Leben bei uns, gar keine Frage. Es sind so viele offene Punkte noch. Es ist ein super cooles Fach. Es ist so, ja, ein Team, ne? Wir sind echt ein Team, was total interdisziplinär aufgebaut ist, weil wir mit ganz viel Kontakt haben. Du kannst dir raussuchen, verschwinde ich eher hinter Monitor. Das wird allerdings das meine Botschaft abnehmen mit KI und ich finde gut so. Es wird mehr klinisch werden, mehr am Patienten, an der Patientin eben mit diesen minimal invasiven Prozeduren, wo wir inzwischen 3D-Devices, sagen wir dazu, das heißt, dass da ist ein Gefäß eng, das so ein Metalldraht, was ich einfüge, das gibt es als Standardprodukt, aber es wird immer personalisiert, das ist total spannend, da baue ich so ein, es gibt diese Subfächer wie Neuro, wie Kinder, wir sind auch ganz nah dran, das ist überall so, wir wissen, wir brauchen viel Energie mit Nachhaltigkeit, wo wir uns fragen, okay, wie viel Energie verbrauchen wir, was verbraucht die KI eigentlich? Wir werden schneller, Messsequenzen fundamental, das heißt, die Datenaufnahme wird immer schneller, aber du musst eigentlich wie so beim Elektroauto überlegen, der ganze Zyklus, Herstellung der Batterie, hinten nach, okay, das Programmieren von der KI, das Betreiben der KI, was heißt denn das eigentlich?
Die Server,
das
ist noch auf jeden Fall. Ja, ja, auch. Okay. Also es bleibt spannend. Spannendes Feld und Appell an alle von Herrn Bär. Ich glaube, Sie suchen wahrscheinlich auch immer nach neuem Nachwuchs in der Radiologie in Ulm. Immer gerne bewerben wahrscheinlich. Und Herr Bär macht jetzt auch einen Kurs bei MedMild Auer im Bauch mit Herrn Schaal, meine ich, zusammen. Genau.
Perfekt.
Ja, perfekt. Vielen, vielen Dank. Ich glaube, das war ein echt schöne Geschichte, wie man von Würzburg nach Österreich und wieder zurück nach Baden-Württemberg kommt und auch wie man das ein bisschen verhandelt und wie sich das Leben auch ändern kann. Ja, genau. Hat viel Spaß gemacht mit Ihnen.
Bei mir genauso. Hat mächtig Spaß gemacht und vielleicht hat es auch da und dort ein bisschen Interesse, Medizin generell, aber natürlich Radiologie, Kinderradiologie, Neuro, Riesenbereich, ganz viele Facetten geweckt. Würde mich total freuen.
Vielen Dank. Und vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.
Tschüss. Grüße von der Donau.
Das war MedMile Uncut. Lust auf mehr? Schaut gerne auf medmile.de oder unseren Social-Media-Kanälen vorbei.